Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute,
Ski-Ass Rainer Schönfelder.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus.
Rainer Schönfelder ist ehemaliger Profi-Skifahrer, Slalom dabei seine Paradedisziplin. Dass Disziplin und Humor im internationalen Skizirkus nebeneinander bestehen können, beweist der selbsternannte Ski-Clown durch seine Erfolge. Erfolgsverwöhnt ist er jedoch nicht, die Kehrseite der Medaille bekommt er dafür zu oft umgehängt. Angestrengt und doch mit einer großen Portion Spritzigkeit holt er dennoch 2 olympische Medaillen, 2 Vize-Weltmeistertitel, die kleine Kristallkugel im Slalom und den Sieg in Kitzbühel am Ganslerhang. Sein Hang zur Extravaganz zeigt sich auch durch seine bunten Brillen und schwarz lackierten Fingernägel. Nägel mit Köpfen macht er, als er nach einer verlorenen Wette nackt die Piste runterrast und das im Schweizer Wengen. Seinen Gesängen lauscht das Publikum von The Masked Singer Austria, als er im Kostüm der Karpfendiva die ZuschauerInnen zum Staunen bringt. Das Tanzbein schwingt er 2013 bei der ORF-Sendung Dancing Stars. Er überzeugt mit Witz, Talent und Konstanz und siegt daher auch beim Finaltanz. Ohne Firlefanz, dafür mit Gemütlichkeit und Funktionalität, setzt Rainer Schönfelder mittlerweile als Hotelier seine Vision von Alpinurlaub um. Umsatz generiert er auch durch zahlreiche andere Anlagen in der Investmentbranche. Dass er mit Zickzackkursen umgehen kann, hat er rund 15 Jahre auf der Skipiste bewiesen. Wie er mit dem Zickzackkurs des Lebens umgeht, verrät er uns hoffentlich in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Der Erfolg, wie wir wissen, ist gerade im Sport sehr gut messbar. Findest du Erfolg auch im privaten Bereich, im persönlichen Bereich in irgendeiner Form messbar? Und wenn, wie?
Ja, damit kämpfen wir Menschen ja, dass es im Sport, Sport ist sehr ehrlich und da gibt es Sekunden oder Zeit oder Werte, die sagen, du bist gut oder du bist nicht so gut. Im Leben sind viele Dinge nicht messbar und ich glaube, dass damit kämpfen wir Menschen ja alle, ich genauso. Ich bin ja aus einer sehr funktionellen, ich bin ein logisch denkender Mensch und aus einer funktionellen Welt sozusagen entstanden und im Leben, im Privaten, vor allem auch nach dem Sport oder generell im Leben, ist vieles nicht messbar und dann tun wir uns sehr schwer, Dinge einzuordnen, im Positiven wie auch im Negativen. Aber je besser uns das, glaube ich, gelingt, oder ich kann nur von mir reden, je besser mir das gelingt, desto ordentlicher, geordneter, entspannter und auch glücklicher geht man durchs Leben.
Was ist für dich Erfolg? Wann fühlst du dich persönlich erfolgreich, auch wenn es nicht wirklich messbar ist mit Zahlen oder Fakten?
Ich habe gelernt, durch auch natürlich viele, viele Niederlagen, denn das ist ja keine Einbahnstraße, das Leben, dass Kleinigkeiten sehr viel ausmachen. Die aber wir Menschen lernen über die Jahre oder über das Leben als selbstverständlich zu sehen, pünktlich zu kommen. Ich bin heute schon spät gekommen. Ne? Ja. Das heißt, solche Dinge mit einer Entspanntheit anzugehen und gewisse Elastizität zu haben im Leben, dass nicht alles so geht, wie man sich vorstellt, das habe ich gelernt. Da werde ich aber auch noch viel lernen müssen. Ich bin noch immer in gewissen Bereichen sehr ungeduldig und auch verzweifelt, dass Dinge nicht so gehen, zeitlicher Natur und inhaltlicher Natur, wie man das vorstellt. Aber je besser man damit umgeht und das Leben, man lernt ja nie aus. Also man müsste ja, glaube ich, 15 Mal leben, nicht einmal dann wird es reichen, dass man mit diesen Dingen gut umgeht. Und das ist unser aller Ziel.
Ich habe in einem Interview von dir gehört, dass du deinen Opa zitiert und du sagst, vom Opa habe ich gelernt, alles im Leben kann man berechnen. Ist das jetzt ein Widerspruch oder wie hast du es damals verstanden von ihm?
Der Opa hat, der hat vieles berechnet. Also der war handwerklich, also war so ein Tausendsasser. In der damaligen Zeit hat er sehr viel, der hat sein eigenes Haus gebaut, der hat von einem Haus aus Statik berechnen können, der hat Elektrowerte berechnen können, damals schon weit vor der Zeit von PV-Anlagen und so weiter, hat der sich schon um Energiekonzepte, um Energieoptimierung gekümmert, hat sich dann bei seiner Almhütte ein eigenes Kraftwerk hingebaut, weil er gemerkt hat, da fließt der Bach vorbei, den muss man nützen. Ich denke, was er gemeint hat damit berechnen, ist effizient zu sein. Also das hat nichts berechnen im Sinne von Mathematik zu tun, sondern effizient zu sein. Auch mit der Zeit effizient zu sein und auch mit den Inhalten, den Dingen des Lebens, die daherkommen. das Extrem, was mir zur Verfügung steht, zu nützen und das Beste draus zu holen. Das hat er, glaube ich, gemeint mit diesem Berechnen und hat sich auch an kleinen Dingen gefreut. Er hat sich so freuen können, wenn er mich bei Fuchs und Hen eine paniert hat. Das habe ich nie gewonnen.
Bist du ein, auch als Sportler, bist du ein guter Verlierer oder?
Ich war kein guter Verlierer, ich habe aber verlieren gelernt. Ja. Ich weiß ja mittlerweile, dass man, wenn man verliert, dass das ja bereits der Nährboden für den nächsten Erfolg ist. Mhm. Es tut nur weh. Verlieren tut einfach weh im Moment. Aber wenn man verloren hat oder eine Niederlage erfährt oder wenn etwas nicht so geht, wie man es will, dann unter der richtigen Betrachtungsweise, und das dauert, manchmal dauert es länger, manchmal dauert es nicht so lang, ist man schon ein Sieger. Mhm. Also wenn ich das Glas ist halb voll oder halb leer, nicht? Ich kann das von zwei Seiten betrachten und wenn ich es von der richtigen Seite betrachte, da geht schon was weiter. Und ich bin schon besser. Ich bin im Moment des Umdenkens, dass eine Niederlage mir nur eines sagt. Das war der falsche Weg. Niemand anderen. Bin ja schon besser. Und wenn ich das weiß und umsetzen kann, und ich kann es manchmal sehr gut umsetzen, aber ich kann es nicht immer umsetzen, gebe ich auch zu, dann erfahrt man zauberhafte Dinge, was dann danach passieren, wie schnell das wieder in die andere Richtung geht.
Wir beschäftigen uns ja gerade noch mit der schönen Seite des Lebens, bevor wir die Seite wechseln. Kannst du ein konkretes Beispiel geben? Fällt dir das ein, wo es dir gut gelungen ist, da jetzt das Gute draus zu ziehen?
Ich kann mich gut erinnern, also bleiben wir mal beim Sport. Ich habe damals in Schladming mit Nummer 1, war ich natürlich mit Nummer 1 bist Favorit für Rennen, logischerweise. Bin von Kitzbühel gekommen, ich glaube, war Zweiter in Kitzbühel und habe in Schladming, dann hat sich das so ein bisschen über Kitzbühel, Zweiter, bester Österreicher, das hatte schon einen Wert in Österreich. 2 Jahre vorher habe ich gewonnen. Und dann hat sich das auf Schladming extrem hochgespielt, weil im selben Jahr die WM in St. Anton war. Und 250 Fans von mir daheim mit 54er Bussen sind rausgefahren. Und vor dem Rennen haben wir schon inszeniert, wie der Fanclub von mir ankommt. Und der ORF hat berichtet über, dass wir die Schlabinger Brauerei besichtigt und so weiter. Es war ein Mordstheater. Und dann habe ich beim ersten Tag eingefahren. Ah, das hat wehgetan, weil damals waren wir so eine starke Slalom-Mannschaft, dass selbst mit den Erfolgen, die ich damals gehabt habe, war noch nicht klar, ob ich fahren werde in Slalom. Wir waren 6, 7 Leute unter die, wir waren 5, glaube ich, unter die Top 5. Oder Top 7, Entschuldigung, in der Liste und ganz stark. Aber das war nicht so sehr das Thema war nur dieser Moment, dass sich das, und ich habe mich gut gefühlt, wahnsinnig stark gefühlt im Training, das war aufgelegt und dann habe ich beim ersten Tag eingefehlt. Da fällt einmal bricht eine Welt zusammen. Und ich kann mich noch gut erinnern, in dem Moment, wo ich dort stehen bleibe, bin beim zweiten Tag stehen geblieben, also erstes Tag eingefehlt, zweites Tag stehen geblieben. Da habe ich mir bereits beim Stehenbleiben gedacht, was mache ich jetzt? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also ich war schon was kommt jetzt? Nicht, jetzt habe ich eingefadelt und Drama und jetzt, nein. So, jetzt bleibe ich mal stehen, jetzt überlege. Fahre ich da jetzt oben? Nein, fahre ich nicht. Ich gehe zurück zum Start. Dann bin ich zurück zum Start gegangen und habe schon bereits in der Abwicklung dieses Tages gearbeitet und wie werde ich das jetzt bestmöglich lösen, weil es ist schon vorbei, ich kann ja nichts mehr zurück dran. Bin am Start gegangen, habe mein Zielinterview am Start geführt.
Weißt du noch, welcher Reporter das war? Oder Reporter?
Ja, da, Andi Felber war es. Mhm. Ja. Der war auch ein bisschen überrascht, so ein Interview hat er nicht geführt, dass jemand da mit Nummer 1 zum Startanzug aufspaziert und dann oben ein Interview gibt. Dann habe ich gedacht, was tue ich jetzt als nächstes? Das Rennen findet gerade statt, wie komme ich runter? Ist ja ein gesperrtes Areal. Mhm. Bei den Fans außen will ich nicht runtergehen, das ist einmal fix. Und wenn ich aber innen runterrutsche, das ist nicht smart. Dann haben wir gedacht, mein Servicemann überlegt, ich tausche mir die Jacken. Also nimm du als Servicemann nimmst meine Jacken, das wird jeder kennen, das bist eh nicht du, das ist nur Überziehgang. Und ich habe mich mit seinem Mantel, er hat seinen Skimantel gehabt, habe ich mich eingekleidet, sodass der Rennanzug verdeckt ist und mit dem bin ich dann seitlich abgerutscht, den Helm aber alles weggeht und damit man mich nicht erkennt, ganz schön fein rechts raus, dass mich keiner erkennt. Dann ist es nochmal runtergesackt natürlich so im Ziel und im Zimmer vor mir, ich habe das Gelände dann gleich mal verlassen. Aber ich habe im selben Moment, am selben Abend schon gesagt, wirst du sehen, ich werde noch darüber irgendwann einmal lachen können und ich werde noch das lustig erzählen können. Und das mache ich gerade heute jetzt zum Beispiel. Und das war, und ich bin am nächsten Tag aufgestanden und ich war schon besser drauf.
Sehr cool. Ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie es funktionieren kann. Und das, weil das Ergebnis, wie du sagst, das Ergebnis ist eh schon, das kann man eh nicht mehr ändern, aber was man dann in der Hand hat, ob wir dann uns im Gedankenkarussell runterdrehen, die Spirale, und uns selber leid tun, oder was auch immer, kenne ich leider zu Genüge von mir selbst, oder sag so, aus und das Positivere, genauso wie du es jetzt sagst. Und unkonventionell ist jetzt auch so ein bisschen die Art und Weise, was du erzählst, wie du es gelöst hast. Und auch das, wenn man über dich recherchiert, wenn man dein öffentliches Leben verfolgt, kommt man an Wörtern wie bunter Hund und so einfach nicht vor. Vorbei. Jetzt weiß ich selber als Rollstuhlfahrerin, dass ich manchmal unfreiwillig so ein bisschen nicht dem Mainstream entspreche. Mhm. Du machst das natürlich ganz bewusst oft auch. Mhm. Ja. Was ist denn für dich der positive Reiz, aus der Masse rausstechen, anders und authentisch sein? So kommt es zumindest rüber.
Ja, immer mal grundsätzlich anschauen, das wäre total schade, wenn wir alle gleich wären. Das wäre langweilig.
Aber einfacher, glaube ich, manchmal in der Gesellschaft für mich. Wenn ich nicht so rausstechen würde, denke ich mir, manchmal
na,
schon einfacher.
Ich glaube, dass etwas anders sein ein mühsamerer Prozess ist, aber ein meiner Meinung nach intensiverer. Und ich sage einmal, wir haben eine begrenzte Zeit da zum Leben auf dieser Erde und den möchte ich so intensiv wie möglich auskosten. Für mich war es schon immer ein hoher Anreiz und es ist heute noch über die Grenzen hinauszuschauen. Ja. Über Limits zu gehen, Risiko und Mut zu nehmen, um zu testen. Mhm. Dabei aber natürlich das Gesamtkalkulativ nicht zu überreizen, man muss ja aufpassen, ja. Aber das auszureizen und dabei aber zu erfahren, dass ich ganz andere Wege gehen kann als andere, die für mich aber besser passen. Also ich sage einmal, vielleicht wäre ich im Skifahren nie der geworden, der ich letztlich dann und heute noch bin, wenn ich nicht versucht habe, andere Wege zu gehen, schon in der Jugendzeit, im Europacup, im FIS. Ich habe Risiko auf mich genommen, im Materialbereich, im Trainingsbereich. Ich habe völlig nicht das trainiert oder das gemacht, was die anderen gemacht haben, obwohl jeder gesagt hat, wenn du das machst, wirst du untergehen. Nein, habe ich nicht gemacht. Und dabei habe ich mich aber viele Niederlagen erfahren, aber auch viele falsche Entscheidungen getroffen. Und eine falsche Entscheidung zu treffen, ist aber auch gut, weil dann weiß ich, ah, das geht aber nicht, habe ich abgekackelt. Jemand, der diese falsche Entscheidung nicht trifft, der wird diese Erfahrung nicht machen. Vielleicht trifft er sie später, wenn es noch mehr im Spiel steht. Trifft er sich dann. Also das Herausstechen aus der Masse ist meiner Meinung nach das, was uns Menschen ausmacht, dass wir so vielfältig sind, dass wir unterschiedlich sind. Ich glaube, wir hätten, wenn wir alle gleich wären, dann würde es uns Menschen in der Form gar nicht geben. Mhm. Das wäre nichts.
Ja. Also ich persönlich stimme dir total zu und das wäre auch total langweilig und dieses Bunte im wahrsten Sinne des Wortes ist total bereichernd. Für mich persönlich ist es halt einfach manchmal anstrengend. Und da denke ich mir halt, rauszustechen und anders zu sein, zieht manchmal Blicke an, die einfach deppert sind oder so. Und das habe ich damit gemeint.
Entschuldigung, das verstehe ich, das ist so. Aber ich habe ja grundsätzlich, ich weiß nicht, woher das kommt. Meine Eltern fragen mich auch dauernd, weil so haben wir dich ja nicht erzogen, sagen sie dann
was?
Immer.
Wie haben sie dich nicht erzogen?
Schamlos. Schamlos, ich bin schamlos.
Ich finde es super.
Ich habe
super.
Keinen Scham, weil ich sage, peinlich berührt zu sein oder sich zu schämen, ist nur dann ein Fauxpas, wenn ich es überhaupt zulasse. Keine Ahnung. Ich habe, weil du früher gesagt hast, bunter Hund, ich bin teilweise mit Kleidungen aufgetaucht auf öffentlichen Events. Ich habe Röcke angezogen, ich habe Sachen kombiniert. Der Mainstream sagt, das macht man einfach nicht. Das geht einfach gar nicht. Selbige Leute haben dann mich beobachtet, wie ich das oder jenes trage. Und in der Art und Weise, wie ich es getragen habe, haben sie ihre Meinung geändert. Ja, so schlecht schaut das gar nicht aus. Weil ich glaube, das Anderssein oder das Niederlagen einfahren, so wie ich das darstelle, so ist es. Und das ist meine Aufgabe, mein Leben, meine Niederlagen, meine Extravaganz so darzustellen, dass ich mich damit wohlfühle. Und ich sage, wenn jemand absolut authentisch, immer vielleicht ein bisschen mit einer Portion Humor, weil der gehört auch dazu, das ist ganz wichtig, etwas falsch macht, dann ist das absolut in Ordnung.
Ja. Du hast eine Tochter?
Ja.
Hat die schon mal gesagt, Papa, das ist peinlich?
Na gut, jetzt ist sie 12 Jahre alt und das ist natürlich in jüngeren Jahren, fällt den Kindern das natürlich nicht so auf. Jetzt schon und jetzt bin ich sehr oft peinlich. Sehr
und,
oft peinlich.
Und ist dir das, und damit wechseln wir jetzt die Seite, ist dir das dann nicht egal, was sie denkt manchmal? Oder ist dir das auch wurscht?
Das ist mir insofern wurscht, als dass ich sie ja dann nicht in eine Ecke dränge, dass es ihren wehtut. Ich ziehe mich dann zurück. Aber ich weiß ganz genau, ein paar Jahre werden vergehen und sie wird es einfordern. Vielleicht sogar. Weil,
dass der Papa peinlich ist?
Nein, sie wird es anders sehen. Das ist nicht peinlich, sondern das ist dann lustig. Jetzt ist es in einem Alter, wo die Kinder halt so mitten in der Pubertät, ist gleich mal bald einmal was peinlich. Ich kann mich gut erinnern, ich war mit ihren Beinen, sie spielt ja leidenschaftlich und sehr gut Golf, glaube ich, ja. Und da waren wir bei einem internationalen Turnier in Frankreich und dann gab es die 80er-Party-Motto vor dem Turnierabend in der Zusammenkunft. Und da hat sie mir ein bisschen unterschätzt, wie stark ich mich bei so einer Motto-Party ins Zeug legen kann, in meinem Outfit und in meine Haare. Also ich habe da alles gegeben, pinke Krawatten auf Stirnband genutzt, ganz 80er-, 70-jährige Klamotten ausgepackt, die ich noch daheim habe. und dann auch vor aufgezupft. Und da hat sie, habe ich gemerkt, du, jetzt bin ich ein bisschen einen Schritt zu weit gegangen. Das war ein sehr unangenehm mit mir, dort zur Party zu gehen. Um rein war noch 2 Meter, war sie weg. Sie war weg bei ihren Spielerkolleginnen. Ich habe, glaube ich, das Motto sehr gut getroffen. Ich habe die Bilder, die wir dann gemeinsam bei so einem offiziellen Fotoapparat gemacht haben, die habe ich gespeichert. Und die habe ich da am Kühlschrank aufgehängt. Und immer wenn ich dort hingehe, muss ich lachen. Sie nicht, noch nicht, aber ich glaube, sie wird sich da wunderbar zurückerinnern und hat sicher ihren Teil davon mitgenommen. Und ehrlich gesagt ist sie ja in dem Bereich eher, es tendiert sie auch ein bisschen nach mir. Und sie wird selber irgendwann damit machen, bin überzeugt. Da wird es mir vielleicht beilig sein.
Zeit, die Seite zu wechseln.
Gibt es irgendetwas, wo du dir schon im Nachhinein gedacht hast, also weil du sagst, du bist schamlos, aber doch ist einem wahrscheinlich nicht immer alles wurscht, was andere denken oder gerade auch der ÖSV auch streng geführt, zumindest für uns Außenstehende streng geführt und so. Gab es da was, wo du dich entweder eingeschüchtert gefühlt hast oder dir dann gedacht hast, das war doch ein Blödsinn, da bin ich zu weit gegangen, das ist mir unangenehm.
Es gab eine Situation, die ich auch ganz simpel mit, aber das wäre schade gewesen, sage ich mal. Also nein, ÖSV, nein, ich habe meine Diskussionen geführt, keine Ahnung, wie viele und wie oft, mit damals Peter Schröcksnadel und Hans Bum, wo es genauso gelaufen ist, wie man gedacht hat. Ich bin heute noch in Kontakt mit Hans Bum, wo wir uns regelmäßig wieder mal anrufen und so weiter, wo wir damals aber eine sehr strenge und rigorose Beziehung gehabt haben. Das darfst du nicht. Und ich habe gesagt, wer sagt das? Das tut man nicht. So, wer sagt das? Wenn ich das nicht tue, dann kann ich nicht schnell Skifahren. Ja, wir sehen das eher umgekehrt. Tu das nicht, dann bist du noch schneller. Sag ich, nein. Und dann haben wir uns halt so verständigt und ich war immer am Limit und ich habe halt das Glück gehabt oder vielleicht tick ich so. Und ich glaube eher, dass ich so tick, dass wenn das Wasser mir bis zum Hals gestanden ist, dann habe ich geliefert. Und dann gibt es keinen Ausweg mehr. Jetzt muss ich liefern. Da in die Situation habe ich mich oft eigentlich gebracht. Teilweise bewusst, teilweise aber auch unbewusst. Aber ich habe nur eine Situation gehabt. Eine Situation war, ich kann mich noch gut erinnern, das war nicht mit Scham und Peinlichkeit, nur da habe ich mir Sorge gemacht. Österreichische Meisterschaft nach meinem Gesamt-Slalom-Weltcup-Sieg in Kärnten. Ich war krank, mir die Saison sehr stark zugesetzt. Ich habe dann ein bisschen auch ausgiebig gefeiert nach diesem Gewinn der Kugel. Und dann kam meistens noch der Saison ist die österreichische Meisterschaft und die war damals auf der Gerlitzen. Und als Kärntner Kugelgewinner sollte man dort antreten, so war die Meinung. Und ich war fiebrig, war nicht gut benannt und wollte eigentlich absagen. Na, dann, man sollte halt zumindest kommen und da sein und so weiter. Dann habe ich mich halt dazu bewegen lassen, dass ich mich fit gemacht habe, bin zum Arzt genommen und habe damals dann ein Medikament verschrieben bekommen, das heißt Influbene. So, dann fahre ich dort, dann war ich sogar noch Dritter. Und als Dritter kommst du zur Dopingkontrolle. Und weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, kommt plötzlich raus, ich bin dopingpositiv. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt aber saublöd. Warum? Dann habe ich nachgefragt. Ja, Influbene. Dann habe ich nachgeschaut. Also schon im Vorfeld nachgeschaut. Im selben Jahr war die Weltmeisterschaft in St. Moritz oder das Jahr davor. Und da gab es eine letzte aktuelle Liste von erlaubten Medikamenten bei grippalen Infekten. Und da steht drauf, Influbene darf man nehmen. Was ich aber nicht gewusst habe, was niemand gewusst hat, auch nicht Experten, Doktore und Apotheker, dass das Schweizer Influbene erlaubt ist, aber das Österreichische nicht. Oh. Da steht da nirgendwo drauf. Ja, Mordstheater, Anhörung und so weiter. Letztlich bin ich mit einer Verwarnung davongekommen, aber ich habe auch die Wahrheit erzählt. Und da war ich kurzfristig unsicher, ob das genügt, die Wahrheit zu erzählen. Oft ist nämlich so, ich sage keinen Scham, die Wahrheit, gerade Michel, ich kann auch einstecken, aber in dem sensiblen Umfeld habe ich nicht gewusst, ob die Wahrheit genügt und Gott sei Dank hat sie genügt. Da war ja mal so fair, ich kann mich erinnern, wir haben eine Pressekonferenz gemacht, ich bin auch als Erster mit der Kommunikation rausgegangen, ich habe gesagt, bevor irgendeine Vermutung hat, sage ich, ich möchte raus, ich werde das erzählen, das habe ich gemacht und das ist passiert, es tut mir leid. Trefft es mir, wie ihr glaubt, aber ich kann nur mich reinwaschen mal. Und doch, das hat super funktioniert, aber da war ich ein bisschen besorgt.
Gibt es so, auch jetzt vielleicht als Unternehmer, du bist Hotelier, du investierst viel, da ist auch viel Geld im Spiel, schlaflose Nächte, dass du bist risikoreich, hast du zuerst gesagt, oder ja.
Ja, wobei aufzupassen ist, ich bin in der Art und Weise, wie ich Dinge zum Ziel bringen möchte, sehr risikofreudig, aber dafür bin ich viel zu, ich will nicht sagen geizig, sparsam würde ich sagen. Sparsam, dass ich Risiko eingehe, das ich nicht abschätzen kann im Veranlagungsbereich. Würde ich nicht machen.
Wobei es kann ja immer dann irgendwo ein Trump an die Macht kommen, der die Wirtschaft mal total, die Börsen total irritiert oder so.
Das wissen wir alle, das wissen wir alle, aber da gehe ich auch zurück zu meinem Opa, der gesagt hat, alles berechnen. Von dem habe ich so eine Grundphilosophie mitgebracht, der hat auch sehr viel über den Weltkrieg erzählt und so weiter. Welche Werte über die vielen Jahre in unterschiedlichen Zeiten immer bestehen bleiben. Und dann habe ich schon damals angefangen, mir eine Strategie zu überlegen. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, in die Veranlagungsstrategie, aber es gehört, was sind unsere Grundbedürfnisse? Das ist Wohnen, ja, Haus über den Kopf brauchbar, also Immobilien. Mhm. Gold war immer und wird immer Zahlungsmittel sein. Dann gehören andere Werte noch dazu, die man sich sozusagen aufbauen kann und so weiter, wo man zumindest gröbere Veränderungen auf dieser Erde, politischer Natur, wirtschaftlicher Natur, abfedern kann. Aber natürlich, ich kann ja nicht in die Glaskugel schauen.
Ja.
Also dieses Risiko sozusagen da rauszunehmen. Aber die Art und Weise, wie ich ans Vorangehen, vor Weiterkommen, keine Ahnung, wenn wir ein Hotelprojekt vorhaben und das entscheidet sich bei Investoren oder bei Abgebern oder bei Gemeinden, dann gehe ich teilweise sehr vorher schon mit Risiko ran. Ich bin nicht auf den Mund gefallen und dann riskiere ich halt teilweise. Und bin auch da durchwegs auch nicht zum Erfolg gekommen, aber ich komme auch andererseits wieder zum Erfolg. Das gehört dazu.
Was ist das, was du sagen würdest? Du bist ja auch Speaker und teilst deine Lehren, dein Scheitern mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Was würdest du sagen? Vielleicht fällt dir spontan ein, diese eine, aus welchem Grund auch immer, der jetzt gerade einfällt, bist echt gescheitert und hast daraus gelernt.
Ich habe schon vorhin gesagt, jedes Scheitern ist ein Weiterkommen, obwohl wir das nicht so sehen wollen. Wir in Österreich haben eine ganz spezielle blöde Kultur, sage ich ganz ehrlich. Da kritisiere ich durchwegs auch mich. Das ist in anderen Ländern der Welt, wird Scheitern anders gesehen. Mhm. Ja, ein Scheitern ist, wie wenn ein kleiner Bub hinfällt. Was tut man? Man geht hin, man hilft ihm auf, weiter. Irgendwann muss es gehen lernen. Wenn wir wirtschaftlich oder sportlich scheitern, dann fährt die Gesellschaft auf einen so ein, dass man sich sofort auch als schlechter Mensch fühlt.
Mhm.
Das ist ein Wahnsinn. Das habe ich im Sport erlebt, das habe ich in der Wirtschaft erlebt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und wenn dann in dem Kontext jemand noch ein bisschen einen Schmäh macht und einen Spaß hat, weil er sich selber mit Humor rausbringt aus dem Loch, dann nimmt er es auch gleich nicht ernst. Also da bricht gleich die ganze Welt zusammen. Und das hasse ich. Das mag ich gar nicht und dafür kämpfe ich.
Mhm. Was ist es? Gibt es das, wo du sagst, das ist echt deppert gelaufen, das hast du anders eingeschätzt oder so?
Es sind viele Dinge anders gelaufen. Ich habe zum Beispiel bei den Großereignissen. Ich habe mich immer eigentlich super auf die Großereignisse vorbereitet. Okay, ich habe Olympiamedaillen, WM-Medaillen. Aber ich habe zum Beispiel ein Sestrier, das war aufgelegte Goldene für mich in der Kombi.
Mhm.
Und ich war 2,4 oder 2,7, eins von den zwei Zahlen, das habe ich noch im Kopf, Sekunden vor, in der Abfahrt vorm Ted Ligety. Der ist aber Olympiasieger, aber ich nicht. 2,7 Sekunden, das musst du erst im Slalom einmal vergeigen, weil ich war Slalomfahrer.
Mhm.
Und da habe ich die Situation falsch eingeschätzt. Ich bin es zu taktisch angegangen. Ich bin es echt zu taktisch angegangen. Mir ist auch noch ein Fauxpas passiert. Ich habe damals Linsen noch getragen. Und im ersten Durchgang, es war ein Nachtslalom, weiß ich noch, damals war es noch zwei Durchgänge im Slalom bei der Kombi. Und im ersten Durchgang dämmert es und das Flutlicht hat noch nicht gegriffen, aber es war trotzdem schon dunkel. Und wir sind dann ab der Hälfte noch einmal die Linsen zusätzlich rausgeflogen und picken vorne am Brünnglasl drauf. Noch über den Lauf im Blindflug geflogen. Nur trotzdem bin ich das ganze Rennen zu taktisch angegangen. Da war ich verzweifelt, habe im ersten noch den ganzen Vorsprung verspielt gehabt. Ich habe, glaube ich, im ersten noch 3,5 Sekunden aufgerissen. Bin ich so einen Semmel zusammengefahren. Da musste ich kurz in den Wald fahren und weinen. Das hat mich so angezipft. Aber ich habe die Bronze noch gerettet. Aber da habe ich die Situation falsch eingeschätzt.
Mhm. Ja. Kennst du dieses Gefühl dann, dass es unfair, entweder weil es äußere Bedingungen sind, die unfair sind, oder auch, du sagst immer wieder, auch am Tag X hast du es dann nicht runtergebracht und dein ganzes Können gezeigt. Hast du es manchmal dann unfair gefunden?
Oh ja, man hadert immer mit der Glück und Pech. Und es ist unfair. Ja, ist natürlich, das ganze Leben ist unfair und so weiter. Ja, im Moment bin ich heute noch, wo ich mir denke, ja, sag einmal, muss denn das ausgerechnet so sein? Warum muss das jetzt genau sich so zusammenspielen, dass die Situation eine Niederlage ergibt? Ich bin viel im Immobilienbereich tätig. Ja, die letzten, also bevor der Herr Putin auf eine so komische Idee gekommen ist, waren viele Jahre, Jahrzehnte eine gute Immobilienwirtschaft. Das hat nur eine Richtung gekannt. Ja. Da habe ich mir schon oft auch gefragt, jetzt fange ich dann an, so vom Skifahren nach dem Skifahren mich gröber in das Thema Investment, Immobilien hineinzuentwickeln. Dann hast du eigentlich nur Thema Corona. Mhm. Das war schon einmal das erste Thema. Und das zweite Thema ist das, was heute uns noch bewegt, ist dieses nachhaltige Zinsanhebungsthema durch eben diese ganze weltwirtschaftliche Situation und ist ja komplett unsicher. Da denke ich mir schon, wenn das Ganze 10 Jahre vorher passiert, dann schaut das ganz anders aus. Ganz anders. Jetzt kämpfe ich natürlich auch aktuell mit diesen Themen, aber mir geht es gar nicht schlecht dabei.
Mhm. Also dieses Hetiwari und so, das ist schon was, was du kennst.
Das kenne ich, das macht jeder. Das ist der erste Schritt, Heti. Das ist ja im Moment des Erfahrens einer Niederlage, ist ja sofort, weil es ja falsch war oder weil die Umstände nicht passen und so weiter, kommt man sofort in den Konjunktiv und sagt, Heti war ich nur. Also im Konjunktiv, das kannst du gleich vergessen. Mhm. Also den sollte man eigentlich abschaffen. Den sollte man abschaffen.
Und wie gehst du dann um? Also wie bist du dann in der Situation? Du hast gesagt, einmal bist du in den Wald weinen gegangen. Redst du darüber, ziehst dich zurück? Bist du vielleicht auch manchmal, so wie ich, ein bisschen ein Heferl oder so? Oder?
Nein, ich bin kurz einmal ruhig. Kurz muss ich einmal, was man vielleicht gar nicht glaubt von mir, aber ich muss einmal kurz in mich gehen. Das kann Stunden dauern, das kann Minuten dauern, das kann vielleicht auch zwei, drei Tage, länger dauert es aber nicht. Und dann fängt bei mir etwas Arbeiten an, was ich für sehr positiv halte, nämlich dann bin ich ein bisschen zornig. Weil dann sage ich, nein, das lasse ich so nicht stehen. So möchte ich mich nicht fühlen, da gibt es sicher Lösungen und dagegen werde ich mich wehren. Wenn ich den Schritt erreicht habe, dann sehe ich am Ende des Tunnels auch wieder Licht.
Mhm.
Und dann strebe ich das an. Aber solange das, da brauche ich so ein bisschen Verdauungsphase und dann aber so nach dem Motto, jetzt erst recht.
Mhm.
Und dann mit allem Engagement und noch mehr PS und noch mehr Elan und dann kommt auch automatisch was Besseres raus. Und wenn ich mich nur besser fühle, ist schon was mehr.
Mhm. Ja. Allein, dass man sich besser fühlt.
Das ist genau. Dass ich dagegen kämpfe, fühle ich mich schon besser und mir geht es besser. Die Situation hat sich aber nicht mehr verändert.
Ja.
Aber da geht es mir schon besser. Mhm. Weil man ist sich selber schuldig, gegen Situationen, die man nicht mag, anzukämpfen.
Mhm.
Ein Beispiel bei ganz simplen Geschichten, ich mache das heute noch so. Man ist krank, man wird krank.
Mhm.
Also keine Ahnung, kleiner Infekt. Dann ist es so, dass ich selber denke, das wird nicht so schlimm. Ein Tag, zwei Tage. Keine Ahnung, leichte Bronchitis oder irgendwann verschnupft und so. Und in dem Moment, wo ich und viele vielleicht auch, aber sie sehen es nicht so, aufstehen und sagen, na, jetzt gehe ich aber doch zum Doktor.
Mhm.
Weil jetzt reicht es mir. Es ist zu viel, ich schaffe es selber nicht.
Mhm.
Was passiert da bei uns? Bei uns passiert Folgendes, dass ich mir selber sage, ich hole mir Hilfe.
Mhm.
Ich kann es nicht mehr selber. Und in dem Moment beginnt der Heilungsprozess, nicht vorher. Das heißt, in dem Moment, und dann gibt der Doktor noch ein Medikament und dann sagt man, das hat mir geholfen. Ich will nicht so esoterisch klingen, aber es ist ein Blödsinn. Der Schritt, sich Hilfe zu holen, Hilfe anzunehmen, ist der Start der Heilung. Das Medikament ist nur die Draufgabe, dass es schneller geht.
Mhm.
Aber heilen tut man selber.
Bist du einer, der eben dann aber schon manchmal, ganz egal, ob es jetzt ein grippaler Infekt ist oder irgendwas anderes, was dich beschäftigt, dich zuerst eben selbst mal im Selbstmitleid suhlt und dann die Hilfe holt, immer auch? Also nämlich auch jetzt, ob das jetzt Therapeuten sind, ob das Freunde, Freundinnen sind, die Partnerin oder was auch immer.
Mitleid nicht, nein.
Mitleid kannst du nicht, Selbstmitleid, so, nein, das nicht,
nein,
okay?
Nein, das ist wie, das lässt mir Stolz nicht zu. Das,
okay.
Nein, Selbstmitleid habe ich, das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin traurig. Ich denke in Konjunktiven von mir aus, ja, aber Selbstmitleid habe ich nicht. Und ich tue in der Situation sozusagen schon kämpfen. Aber ich brauche Zeit, bis es richtig angeht.
Mhm.
Ich sage, ich lasse mir gehen. Ich beobachte die Situation, um das positiv auszudrücken, an diesem Infektbeispiel. Aber irgendwann sage ich, jetzt muss ich selber in die Hand nehmen, weil so geht es nicht.
Mhm.
Und in dem Moment fängt es an.
Wie selbstkritisch bist du? Gibt es Eigenschaften an dir, die du nicht magst?
Ja.
An denen?
Viele.
Was ist es?
Es gibt viele Eigenschaften, die ich nicht mag. Ich habe ja vor einiger Zeit privat haben wir uns, also ich bin ein bisschen so ein Heidelbauer. Ich tue so gern basteln daheim.
Mhm.
Also ich bin auch da wieder Opa. Entschuldigung, das ist ein Opa. Der Opa hat heute seinen großen Auftritt. Der Opa hat gesagt, man kann alles berechnen. Opa war auch sehr sparsam und ich sage, wenn ich selber handwerklich halbwegs gut drauf bin und ich muss mir keinen Handwerker holen, den Handwerker musst du immer doppelt rechnen. Er muss das Geld ja versteuern, da muss ein Handwerker, der kommt, dann macht er und dann, für drei Steckdosen umsetzen. Das muss ich aber selber kennen. Oder Wand ausmalen oder ein bisschen eine Beton, Holzarbeiten. Holz bin ich ganz erfahren. Ich habe da eine riesen Werkstatt, Holz, ich liebe am Holz zu arbeiten. Aber wo ich richtig zornig auf mich selber wäre, ist, wenn ich aufgrund des Wunsch, das Ziel zu erreichen, ich möchte die schöne Outdoor-Küche fertig haben.
Mhm.
Logische Schritte einfach übergehe, weil ich ein bisschen ungeduldig bin. Mach, da weh da mich. Da weh so da mich. Wenn ich auch nach Anleitung baue, keine Ahnung, ich kaufe mir eine Kommode, die baue ich daheim nach Anleitung zusammen. Und weil ich, passt schon, ist eh alles logisch. Und dann komme ich drauf, ich habe auch Leisten. Wurscht gemacht, und ich muss kurz vorm Ende alles zurückbauen. Da sind wir schon Sachen passiert. Da weh so zornig.
Also da fliegt schon der ein oder andere Zollstock dann durch die Gegend oder so.
Da muss ich nur schauen, dass ich nichts Neues zerstöre, dass ich wieder reparieren muss. Da wäre ich zornig, ja.
Bist du, wenn du sagst, passt schon und ich weiß, wie es geht, bist du manchmal auch ein Besserwisser oder das nicht?
Nee, Besserwisser, nein, nicht im Sinne von Besserwisser hat für mich die Definition gegenüber anderen. Das nicht. Na, das nicht, da hüte ich mich davor, aber einfach, das machen wir schon so, geht schon. Ja, also einfach, meine Frau sagt oberflächlich, ja. Da kann man ja genauer schauen. Kann man bitte eins, Bild eins, Bild zwei, Bild drei? Da sage ich, geht, das ist ja alles logisch. Da bin ich dann manchmal so ein bisschen zu schnell, zu ungeduldig und das wird schon passen, ja. Man muss das dann nicht zurückbauen und wieder neu aufbauen, das hilft ja nicht, ja.
Um auf den Sport zurückzukommen auch, wenn du da nicht so akribisch vorbesichtigt hast, das passt jetzt da dazu, wenn du gar nicht so akribisch vorbesichtigt hast, warst du dann aber oft besser. Ist das
gut
nicht
erkannt.
Ja.
Das hast du sehr gut erkannt. Das ist ein Kompliment sagen.
Ist das, wie bist du, jetzt springen wir auf eine andere Seite, aber ist mir gerade wurscht. Ja. Ist das, weil das passt dann dazu auch. Das funktioniert aber beim Bau nicht. Beim Sport hat es offensichtlich funktioniert. Braucht es ein bisschen dieses, ein bisschen wurscht,
das
auch im Leben?
Das braucht es bitte. Das möchte ich da an der Stelle an alle mitgeben. Ein bisschen wurscht muss wirklich sein. Weil wenn nichts wurscht ist, dann haben wir aber, das geht ja nicht. Okay. Also vielleicht übertreibe ich bei mir auch mit das ein bisschen wurscht, weil ich einfach eh unter zu wenig mache. Ja, also es ist vielen Leuten für zu wenig wurscht. Und viele Dinge im Leben sind auch wirklich egal. Also bitte, Gott sei Dank haben wir in Österreich diesen tollen Begriff wurscht und können das auch super benennen im Dialekt. Aber ja, besichtigen war für mich so, ein gewisses Maß an Genauigkeit hat schon gebraucht, aber sobald ich drüber hinaus war, das war nicht gut. Ich habe mir auch vor Funksprüchen gewehrt am Start. Rainer, willst du noch was wissen? Da unten beim fünften Tor habe ich gesagt, halt den Mund. Nicht einmal das fünfte Tor, ich will nichts wissen. Dann haben wir Sitzungen gehabt, wenn 15 Leute beim selben Tor ausscheiden, ich will das nicht wissen. Weil ich weiß, ich kann technisch gut Skifahren, ich entscheide das vor Ort. Ob ich dort einbremse oder nicht. Oder ob ich die Ski wieder zusammenschnallen muss und runterfahren muss, weil ich auf die Pappen geflogen bin, das entscheide ich vor Ort. Aber wenn ich funktioniere so, wenn man mir sagt, beim 15. Tor sind schon 10 Leute ausgeschieden, dann fange ich 3 Tage vorher schon kalkulieren. Wie werde ich das jetzt angehen? Ich bin ein spontaner Typ, der oft im Reagieren besser ist als im Agieren.
Und im Planen dann aber, wenn es ums Unternehmen geht, wenn es vielleicht auch um die Tochter geht, für die man du das Beste willst, wir alle, ja, für die eigenen Kinder und so, bist du da auch so ein bisschen, wird schon passen? Oder da schon, der genaue Plan, so soll es gehen?
Im ganz kurzfristigen muss man Flexibilität haben. Man hat einen übergreifenden Plan, das ist ja logisch. Ich habe den Job, ich möchte dorthin, ich habe meine Mitarbeiter am Leben kümmern muss, wir streben Ziele an. Das sind strategische Ziele, die ich ja als Kind schon auch als Sportler ja lernen habe müssen, das ist ganz klar. Sonst kommst du nicht. Aber in der Umsetzung, im kurzfristigen, da bin ich sehr situationselastisch. Da muss einfach viel wurscht sein, weil es einfach keinen Sinn macht, sich darüber aufzuregen. Das heißt aber nicht, wenn es wurscht ist, dass ich nicht dagegen ankämpfe, um das vielleicht richtig zu stellen oder besser zu machen. Aber jetzt ist es wurscht. Und das muss man akzeptieren und kann nicht 3 Tage lang mit den Gedanken von einer simplen Geschichte, die jetzt eh schon vorbei ist, herumlaufen. Das bremst mich nur. Wurscht sein im Sinne von abhacken, weiter geht's. Das hilft doch schon.
Hast du für dich oder vielleicht eben auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt für uns einen Tipp, wie du es abhackst?
Ah, das ist mit Tipps tue ich immer sehr schwer. Ich kann es versuchen zu erklären, wie ich das mache. Da bin ich extrem, vielleicht mathematisch, logisch konstruiert. Was vorbei ist, ist ja vorbei. Zeitlich nicht mehr rückkehrbar. Wenn wir Zauberer wären, das wäre super. Oder wäre es vielleicht sogar schlecht. Nein, es ist vorbei, es ist abgehackt. Jetzt aber, sich umzudrehen und zu sagen, jetzt mache ich das Beste raus. Oder ich mache sogar was noch Besseres draus. Oder es gibt auch bestimmte Dinge im Leben, die jemandem widerfahren, wo ich sage, das ist für mich gemacht und eh für Kanonen. Also werde ich das auch machen. Ich bin oft verglichen worden in der Karriere mit Benjamin Reich und Mario Mart und mit anderen Kollegen, die mit mir da gefahren sind und so weiter. Mein Weg war der, den ich gegangen bin und ich würde ihn immer wieder gleich gehen. Auch wenn mir jemand sagen würde, schau, pass auf, wenn du nicht die Fingernägel lackiert hättest, wenn du das nicht mit der Musik und mit den Haaren und dem Wahnsinn gemacht hättest, hättest du 10 Weltcup-Siege mehr erreicht. Ich würde sagen, nein. Weil das ist nicht, das bin ich noch nicht ich. Und das ist etwas, was vielleicht wichtiger ist. Ich glaube, wenn wir dann alle älter werden, irgendwann einmal und zurückschauen, dann ist fünf Weltcup Sieger mehr oder weniger, das interessiert doch keinen.
So wie im Zeugnis irgendwie, dann die Noten, die ganz genauen, ein Einser mehr oder weniger ist auch
das
ein bisschen wurscht.
Ja, das ist bei meiner Tochter jetzt. Ja, ich bemühe mich im Helfen mit ihr und so weiter, dass sie gute Noten hat, weil das hilft in allen Bereichen. Und dann wird es eng. Naja, scheiße, jetzt ist dort vielleicht ein Zweier. Eins oder zwei. Das ist aus heutiger Sicht, ich kenne meine Noten gar nicht mehr. Und sie haben null mein Leben beeinflusst, außer ein gewisses Maß an guten Noten zu haben, sonst kommst du auch nicht weiter.
Wenn wir noch einmal auf den Sport jetzt am Schluss, bevor der Kaugummiautomat ins Spiel kommt, zu sprechen kommen, du sagst immer wieder auch in den Interviews, und da möchte ich einmal nachhaken, die Kehrseite der Medaille im Sport hast du ganz oft auch kennengelernt. Gibt's was, sagst, das brauche ich echt nicht im Sport oder das hätte ich gern, was sich im Spitzensport auch ändert für die Nachkommen?
Die Kehrseite der Medaille im Spitzensport ist so, dass es ja statistisch gesehen, mit Ausnahme ganz weniger Menschen, wie Marcel Hirscher zum Beispiel, bei dem Pass trifft das nicht zu, aber das war Ausnahme, wie der gefahren ist, verliert man ja viel, viel öfter, als dass man gewinnt. Ich rede jetzt vom Siegen, ja, also nicht von jetzt Zweiter, Dritter und so weiter. Aber statistisch gesehen ist es so, dass du viel, viel mehr verlierst, als dass du gewinnst. Nur eine Spitze des Eisbergs ist der Erfolg. Ich glaube, das ist auch der Inhalt deiner Serie, dass man immer nur als sozusagen außenstehender Prominenter oder in deiner Branche, da sieht man immer eine Spitze des Eisbergs. Was aber da dahinter abläuft, das ist teilweise gigantisch. Und das ist etwas, wo ich sage, wenn ich da rückblicke, dieser Weg, den ich gegangen bin, der war schön, ich würde ihn wieder gehen, aber es wäre schöner, wenn für die Dinge, die unterm Wasser sind beim Eisberg, mehr Akzeptanz in der Gesellschaft sind.
Was zum Beispiel?
Rückschläge im Sinne von, wenn man verletzt ist, wenn man in einer Phase ist, wo es einfach gerade nicht so funktioniert, wenn jemand im Interview vielleicht einmal nicht das sagt, was die Leute hören wollen, wenn private Dinge passieren, die durchwegs einen Einfluss haben auf den Sport, die aber sich keiner anderen nicht sagen getraut, offener mit diesem, ich sag mit dem Teil des Eisbergs unter dem Wasser, offener umgehen, auch in der Kommunikation, mehr Akzeptanz zu erreichen, zu schätzen, wenn jemand sich was traut, das ihm aber nicht aufgeht, das haben wir sehr streng in der Beurteilung. Wir Österreicher überhaupt oder Zentraleuropa, aber da würde ich mir mehr Offenheit wünschen, weil in anderen Ländern ist, ich sprich da bewusst jetzt, bitte nur in diesem Bereich, sprich Amerika, wo ich sage, wenn jemand sich was traut, dann let's go for it. Go for gold, go for the money, ja. Und dann ist der Mut, den Schritt zu wagen, das wird schon dahinter gestanden. Bei uns ist das, naja, das schauen wir uns jetzt aber an. Na, aber ob er das schafft, na, da bin ich mir nicht sicher. Na, eher nicht, also ja. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, total
negativ. Und
damit
wird das als Unternehmer, als Sportler, als egal wo, Berufstätiger, es wird uns total schwer gemacht. Du musst so viel Energie aufwenden, dass du diese Hürden schaffst. Und da musst du beweisen. Weil wenn du es dann schafft hast, sagt er, nee, das war jetzt einmal, das war nur Klick. Zweites Mal gelingt das nicht mehr. So sind wir leider.
Das stimmt. Ja. Hast du von einem Interviewer dir manchmal auch was anderes gewünscht? Das in meiner Wahrnehmung wird oft so, die Sieger, Siegerinnen werden so hochgehoben, aber wenn man dann auch nur einmal batzt oder so, ist man schnell auch dann gescholten. Wie bist du damit umgegangen? Genervt?
Nein, das ist zum Beispiel etwas, was ich, du hast früher gesagt, ich soll einen Tipp meinen Kollegen geben. Oder irgendwann hast du gemeint, was ich für einen Tipp geben kann, wo ich sage, ich passe mit Tipps auf. Ich lasse nur das Thema Tipp jetzt fallen. Egal, was der Interviewer sagt, der ist ja nicht schuld. Der sagt das, was er in sich ausdenkt oder was ihm gesagt wird, dass er dich fragen muss. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und der fragt sehr viel oft auch das, was die Leute jetzt daheim wissen wollen. Aber im Live-Interview, ich rede jetzt bewusst von einem Live-Interview, da habe ich die Chance, die Antwort zu geben, die mir passt. Und auch seine Frage zu beantworten. Das heißt, ganz im Gegenteil, Es war meine Freude, eine Frage zu bekommen, die ich sehr charmant, elegant so umgehe, dass ich aber das sage, wie ich mich wirklich fühle, wie ich damit umgehe und so weiter. Und es ist kein Aufgefallen, dass ich die Frage nicht einmal beantwortet habe. Und damit bin ich weitergekommen. Ich habe dadurch polarisiert, ja, das stimmt. Viele haben gesagt, das ist ein Trottel. Dann haben gesagt, das ist super und das ist motivierend. Aber nein, ich nehme auch keinem Interviewer eine Frage übel, weil es kommt ja darauf an, was ich antworte. Das ist meine Sache.
Ja, ich sehe es manchmal schon so, es ist halt ein Zwiegespräch und da ein bisschen auf den anderen auch einzugehen, aber gelingt natürlich auch nicht immer. Und manchmal denke ich mir schon, wir können auch die Fragen der Journalistinnen und Journalisten beeinflussen auch dann sehr, weil wenn du immer dieselben Fragen stellst, dann sind die für die Zuschauer automatisch, dass sie die hören wollen. Wenn man aber mal ein bisschen eine andere Frage stellt, kann man quasi jetzt auch die Zuschauer anders angewöhnen, also angewöhnen an neue Fragen, an andere Fragen, als immer dieselben Fragen und immer wieder den Helden und den Verlierer und so. Also da bin ich sehr kritisch und sehr selbstkritisch auch, ja, weil ich ja auch in dem Bereich irgendwie arbeite.
Da hast du recht. Aber das ist ein Zusammenspiel mit Interviewer und Geinterviewter.
Ja.
Ich sage jetzt, wenn alle das sagen, was sie sagen wollen, ohne jetzt den Gefragten zu beleidigen und so weiter, dann würde man die Frage nicht stellen. Dann kommt eh was Gutes dabei raus. Ja, es gibt Sachen, Interviewfragen. Zum Beispiel, Rainer Pariasek ist einer, der sehr oft sehr stark in die Wunde hineinfühlt und dann wirklich auch oft Fragen stellt wie: Jetzt ist das schon wieder passiert, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft in Saalbach heuer, wie er den Österreicher, ich bin schon zu weit weg, Riesentorlauf, wie ihm die Bindung aufgegangen ist.
Ja, fällt mir auch gerade nicht an.
Ist egal, soll uns verziehen werden.
Ja.
Der Brandy heißt er. Und er fragt ihn, geht ihm die Bindung auf? Das gibt, mir ist, glaube ich, zweimal in meinem Leben die Bindung aufgegangen. Das Ding geht genau bei der Weltmeisterschaft und da war er gut drauf gewesen, geht ihm die Bindung auf. Dreimal nach, vor viermal, und der Brandy hat es eigentlich gut gelöst. Er hat das sehr gut gelöst, weil er seinen Unmut, aber er hat im Interview schon wieder getrotzt. Das war das beste Interview meiner Meinung nach im ganzen Winter im Skisport, war dieses Interview in Saalbach nach dem Riesentorlauf, wie ihm beim fünften Tor oder vierten Tor die Bindung aufgeht und der fragt, das gibt's ja nicht. Und wer ist schuld? Schuld? Das ist auch wichtig in Österreich, es muss immer einer schuld sein. Ganz wichtig, wenn keiner schuld
aber
ist.
Aber das macht mit uns was. Das macht alles mit uns was. Und wir sind gleichzeitig Teil. Also ich will da jetzt überhaupt nicht den Finger heben. Wir sind Teil davon.
Ja,
da
habe
ich auch dabei.
Es ist unglaublich mit dem Schuldigsein. Ja. Es gibt oft keinen Schuldigen. Ja. Es ist, wie es ist. Ich brauche keinen Schuldigen. Mir geht es halt nicht besser. Ja.
Und wie war die Antwort?
Von Brandy?
Ja.
Er gibt da keine Schuld, das kann passieren. Er hat das sehr, so wie ein Schicksalsschlag, das nehme ich an. Er wird das analysieren, aber er ist nicht eingegangen auf das, dass das ein Wahnsinn ist. Und du wirst mal die Firma verklagen. und was der Kuckuck war, so ist. Nein, der ist auf das gar nicht eingegangen und hat einfach schon wieder weitergedacht. Er hat auch schon wieder gedacht, wird ein bisschen beißen, er wird ein bisschen nagen dran, aber es wird weitergehen und er wird gestärkt rausgehen. So ähnlich ist das in mir in Erinnerung. Wortwörtlich kann ich es nicht mehr wiedergeben.
Sehr souverän. Und souverän hast du dich auch geschlagen in meinem Gespräch, in meinem Podcast. Jetzt schauen wir noch, wie souverän du die Fragen des Kaugummiautomaten beantwortest. Vor uns liegen Münzen und ich darf dich bitten, an beiden Seiten, nämlich an der Seite der Kaugummis, einen Kaugummi rauszudrehen und dann einen Zettel und die Fragen dann gern Kaugummi kauend
beantworten.
Ich sage gleich, es könnte sein, dass da jetzt ein Kaugummi rauskommt, der dann eine blaue Zunge macht. Ist das gut?
Das ist wurscht. Schau, habe ich gesagt, dass es wurscht ist. So, jetzt war es einmal auf.
Du drehst erst links beim Kaugummi.
Mann, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
Ah, es ist ein Kaugummi, wo du jetzt gleich eine blaue Zunge hast.
So, den muss ich jetzt essen.
Der ist ein bisschen sauer. Ich habe sie vorgekostet, die Kaugummis, bevor ich sie euch gebe.
Sehr gut. Boah. Der ist aber echt sauer.
Der ist
ein bisschen nass.
Es hat mich auch ein paar Stunden, war das so ein bisschen britzlig auf der Zunge. Ich warne dich gleich vor. Aber jetzt ist spät.
Ja.
Und jetzt beantwortest du bitte gerne die Fragen, die du dann da rausdrehst aus der zweiten Seite des Kaugummiautomaten.
Ist das ein Kaugummi oder ist das ein Zuckerl?
Nein, das ist zuerst ein Zuckerl, wirkt so, aber es ist ein Kaugummi dann.
Es bleibt also nicht dann über.
Genau, und deine Zunge wird schon, es bleibt ein kleiner Kaugummi über.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Du möchtest in Erinnerung bleiben. Warum? In Erinnerung bleiben ist doch immer schön, wenn Leute danach noch von jemandem reden oder von Taten reden, die vielleicht anderen oder nach mir weiterhelfen. Dann schau, wie der das damals gemacht hat, was noch Hund ist. Aber eher im spaßigen Sinn. Du möchtest in Erinnerung bleiben. Wie? Ich möchte eigentlich in Erinnerung bleiben als humorvoller Mensch, der vieles im Leben, wie soll ich das sagen, anders angegangen ist als andere und trotzdem nach Rom gekommen ist. Weil es gibt ja viele Wege noch. Wie lange möchtest du in Erinnerung bleiben? Ewig nicht. Ewig nicht, ich brauche keine Bronze, eine Statue irgendwo, das Leben ist vergänglich, ich habe auch nichts mehr davon. Bei wem in Erinnerung bleiben? Die Familie wäre schon schön, wenn ich da in Erinnerung bleibe. Meine Aussprüche sind aber darüber hinaus dann eher bescheiden. Bei wem nicht? Bei wem ich nicht in Erinnerung bleibe, habe ich jetzt keine Antwort. Lass mal so stehen. Risikofreudig oder risikoavers? Bei Investitionen bin ich risikoavers, logischerweise, das habe ich gleich vorhin gesagt. In Liebesbeziehungen bin ich noch risikofreudig. Da gehe ich schon Risiken ein, mein lieber Schwan. Da gehe ich Risiken ein. Wenn ich den Alltag so anschaue zu Hause, da bin ich ständig am Limit. Ja. Wann hast du das letzte Mal ungerecht behandelt fühlt? Wenn man genau nimmt, gibt jeden Tag eine Situation, wo man glaubt, man wird ungerecht behandelt. Aber wie gesagt, unter der Betrachtung oder das ins richtige Licht zu rücken, das ist meine Aufgabe, dann ist es oft nicht ungerecht, es ist nur vielleicht nicht angepasst, es ist vielleicht nicht kommuniziert, es ist vielleicht auch nicht verstanden, aber es ist letztlich nicht ungerecht. Ja? Dieses mit dem Ungerecht gut umgehen, das ist mein täglicher Job.
Hast du ein kleines Beispiel?
Ein kleines Beispiel?
Was, wo du dich eben schon kurz ungerecht behandelt gefühlt hast und dir dann dachtest, Rainer, änder den Blick drauf.
Ich fühle mich ungerecht behandelt, wenn zum Beispiel, nehmen wir Alltagsbeispiel, wenn ich, also ich muss die Kleine in der Schule abgeben zu einem bestimmten Termin, weil der Stundenplan sich geändert hat. Dann ist das für uns alle eine riesen Herausforderung, glaube ich, für alle Eltern, weil man muss beruflich, wenn man gerade Termine hat, die absagen. Viele sind aber so lange ausgemacht, dass es schwierig ist und so weiter. Und dann reißt man sich den Arsch auf, Entschuldigung, was ich sage, das fürs Kind macht man alles, zu der Deichseln. Und es ist halt nicht pünktlich, man ist vielleicht 5 Minuten und 10 Minuten zu spät und es ist alles gut. Und wenn man für das dann getadelt wird, von zu Hause oder in der Schule, das ist dann vielleicht nicht ganz fair, weil man hat eigentlich alles dafür getan und es geht dann von einer Zauberskammer an. Dann kommt diese Ungerechtigkeit vielleicht her. Aber es ist nicht so schlimm.
Alles ein bisschen wurscht.
Ein bisschen Schmierner geht schon wieder.
Zeigst du mir noch die Zunge ins...
Ist echt so zart oder was?
Das gibt's ja, ein bisschen blauer schon.
Ja, das ist ja herrlich.
Rainer, es war großartig.
Ja.
Danke fürs Gespräch.
Boah, ein bisschen blauer, du bist gut. Bist du narrisch. Super.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Ich glaube, ich denke immer wieder jetzt an das Gespräch dann und vor allem mit dem bisschen wurscht und schamlos. Wenn ich die nächste schlaflose Nacht habe, werde ich mir dich vor meinem inneren Auge, du bist schamlos, es gibt nichts, was peinlich ist.
Es gibt nichts.
Ich danke dir.
Ich danke dir auch, danke.
Nicht nur meine Gäste sind es, sondern auch ich möchte offen und ehrlich sein. Deshalb muss ich gestehen, dass ich mich in der Social-Media-Welt immer noch nicht wirklich zu Hause fühle. Ich lerne zwar mit jedem Posting dazu, aber meine besten Freundinnen sind Instagram und Co. immer noch nicht geworden. Ich freue mich aber natürlich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Und wenn ihr wollt, auch zu mir. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare und Meinung. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir auch kreative, witzige oder außergewöhnliche Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Vielleicht beantwortet mein nächster Gast dann schon eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge mehr verpasst, freue ich mich, wenn ihr ein Gast zwei Seiten bei Apple Podcast oder Spotify abonniert. Und schreibt mir auch gerne eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.